Während nur in Brüssel Autoreifen brannten und in Berlin das Regierungszentrum mit Traktoren vollgestellt wurde, hat die dänische Regierung weiter fleißig an ihrer CO2-Abgabe für die Landwirtschaft gearbeitet. Und das war das erste Land der Erde, das eine CO2-Abgabe in der Landwirtschaft eingeführt hat.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.
Klimakrise, Tierleid, Werbelügen. Wir sprechen hier im Podcast ja immer wieder über Probleme. Heute wollen wir aber mal über Lösungen sprechen und uns ein Beispiel anschauen. Das zeigt, ne, es geht doch. Selbst so ein großes Problem wie die Klimakrise kann man anpacken. Und dazu schauen wir nach Dänemark, denn unser Nachbarland macht einiges anders und auch einiges echt besser in der Klima- und Landwirtschaftspolitik als wir hier in Deutschland. Ich bin Andreas Winkler von Foodwatch und warum der Blick nach Dänemark ein bisschen Hoffnung macht, das möchte ich heute mit Rico Grimm besprechen. Hallo Rico, herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Rico, du bist Journalist und unter anderem Mitbegründer des unabhängigen Medienportals Krautreporter, ne? Das ist ein genossenschaftlich organisiertes Portal, kann jeder Mitglied werden, glaube ich, ne?
Genau, wir sind eine Genossenschaft, jeder kann Mitglied werden, jeder sollte natürlich Mitglied werden und wir schreiben so 20 Texte im Monat, Hintergrundstücke. Und über einen dieser Texte reden wir heute, glaube ich auch.
Ganz genau. Und außerdem hast du auch noch einen Newsletter, Clean Tech Inc. zur Klimapolitik.
Ja, genau. Ich habe nämlich noch nicht genug Arbeit in meinem Leben. Da habe ich gedacht, ich muss noch einen Newsletter starten. Aber tatsächlich füllt er eine Lücke, die ich gesehen habe. Dort schreibe ich exklusiv über Technik, mit der wir die Klimakrise und auch die Biodiversitätskrise lösen können.
Und du hast schon gesagt, bei Krautreporter hast du dich auch mit dem Thema Dänemark beschäftigt, deswegen wollen wir da heute drüber reden. Wir erinnern uns ja, ne, im vergangenen Winter gab es hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern in Europa massive Bauernproteste. Und während das in Berlin und auch in Brüssel dazu geführt hat, dass viele Umweltschutzgesetze, gerade für den Landwirtschaftssektor, erstmal gestoppt oder auf Eis gelegt wurden, ist in Dänemark ziemlich genau das andere passiert, ne? Was ist denn da in Dänemark los? Vielleicht fangen wir da erstmal an. Was ist passiert in Dänemark?
Also in Dänemark ist das Gras grün, das Meer blau und die Menschen schön. Das muss man ja immer vorneweg schicken, wenn man über Dänemark spricht. Dänemark ist ein spezieller Fall. Es ist nicht Deutschland und trotzdem ist da was Interessantes passiert. Während in Berlin und Brüssel Autoreifen, nur in Brüssel Autoreifen brannten und in Berlin das Regierungszentrum mit Traktoren vollgestellt wurde, hat die dänische Regierung weiter fleißig an ihrer CO2-Abgabe für die Landwirtschaft gearbeitet und mit den Bauern darüber verhandelt. Mhm. Und sie haben es auch tatsächlich eingeführt im Sommer. Und das war das erste Land der Erde, das eine CO2-Abgabe in der Landwirtschaft eingeführt hat.
Spannend. Vielleicht nochmal ganz simpel erklärt, CO2-Abgabe für die Landwirtschaft. Was genau heißt das? Wie funktioniert das?
Ich glaube, es hilft immer, sich die Landwirtschaft nicht als kleinen süßen Bauernhof vorzustellen, sondern als genauso ein Industriebetrieb wie viele andere auch, in dem Prozesse stattfinden, chemische Prozesse, biologische Prozesse, die CO2 oder andere Treibhausgase produzieren. Also kennt ja inzwischen jeder die rülpsenden Kühe, den Methanausstoß. Das ist eine Sache. Dann die Fermentierung von gewissen Stoffen, die Gülleproduktion und so weiter. All das stößt Treibhausgase aus und all das ist bisher in der jetzigen Klimapolitik zwar bekannt, aber nie richtig angegangen worden. Mhm. Und die Landwirtschaft macht allerdings einen sehr, sehr gewichtigen Anteil unserer Treibhausgasemissionen weltweit aus. Es gibt Sektoren, sage ich mal, wo es vergleichsweise einfach ist, eine Lösung zu finden, eine technische Lösung, das ist wichtig, eine technische Lösung zu finden. Nehmen wir mal die E-Mobilität, wir ersetzen den Verbrennermotor durch einen Elektromotor, der mit grünem Strom angetrieben wird und nach ein paar Jahren ist das Ding CO2-neutral. In der Landwirtschaft können wir die Kuh nicht durch eine Maschine ersetzen, eine andere, ne? Also da müssen andere Lösungen her.
Und was hat Dänemark dann genau gemacht? Also das auf alle Emissionen, die auf so einem landwirtschaftlichen Betrieb anfallen, wird jetzt quasi ein Preisschild geklebt, eine CO2-Abgabe, ne?
Genau. In zwei Stufen findet es statt. In der ersten Stufe ist es relativ moderat, ich glaube 20 Euro und danach steigt es auf 50, 40 Euro. Und ab den 30er Jahren steigt es dann auf die zweite Stufe und ab dann wird es auch den Bauern wehtun. Also die erste Stufe ist mehr so, bereitet euch mal vor und in 5, 6 Jahren ist es dann so, dass die Betriebe wirklich ihre Prozesse umgestellt haben müssen, sonst zahlen sie einfach zu viel Geld und machen wahrscheinlich Verlust. So, die dänische Regierung hat das ganze Paket allerdings sehr clever geschnürt. Also sie haben nicht nur gesagt, so liebe Bauern, Geld her, sondern sie haben gesagt, liebe Bauern, Geld her und gleichzeitig ein großes Anreizsystem gebaut, damit die Bauern klimafreundlich investieren. Also, dass sie sich eben die Biogasanlage hinstellen, mit der dann noch Strom produziert werden kann, oder dass sie die Zahl ihrer Kühe reduzieren oder dass sie ihre landwirtschaftlichen Prozesse so umstellen, dass generell bodenschonender gearbeitet wird oder weniger Treibhausgase anfallen. All das wird jetzt mit steuerlich begünstigt, sodass netto ein Bauer, der das alles macht, wahrscheinlich nur auf 5 Euro die Tonne kommt, 4 Euro, 6 Euro, und das ist komplett irrelevant.
Also das ist im Grunde der Mechanismus. Ne? Es gibt zum einen diesen CO2-Preis, das wird für Landwirte teurer, wenn sie nicht in klimaschonendere Anbaumethoden investieren, und gleichzeitig gibt es staatlichen Zuschuss über so einen Fonds, der wirklich milliardenschwer ist, wo zum Beispiel Gelder für Renaturierung und so weiter drinstecken.
Also es gibt die CO2-Abgabe, dann gibt es Steueranreize für die Investitionen, also Abschreibungen und so weiter, und das dritte ist ein Renaturierungspaket. Und das ist weniger ein Signal an die Bauernschaft gewesen als an die ganze Gesellschaft. Worüber sprechen wir da tatsächlich? Dass Moore wieder vernässt werden, dass aufgeforstet wird, dass sich um Naturschutzgebiete gekümmert wird. Und das Extreme an diesem Paket ist, ist dessen Größe. Auf Deutschland gerechnet wären das 80 Milliarden Euro.
Das ist Wahnsinn.
Die da rein. 80 Milliarden, das ist eine Zeitenwende, die nur in den Naturschutz fließt. Und das ist deswegen wichtig, das zu trennen von den anderen Sachen, weil das schon mitbeschlossen wurde, aber eben nicht jetzt ein direkter Bestandteil der zwangsläufig der Verhandlungen zwischen Regierung und Bauernschaft war, sondern das war mehr ein Signal, hey, wir kümmern uns wirklich um alles, was in der Landwirtschaft anfällt. Weil sowas ist natürlich auch eminent ein landwirtschaftliches Thema.
Und wie schafft jetzt so eine CO2-Abgabe konkret einen Anreiz für landwirtschaftliche Betriebe, klimafreundlicher zu arbeiten? Welche Maßnahmen könnten die da ergreifen? Was ist die Hoffnung hinter so einem CO2-Preis?
Also die Hoffnung ist, dass sich die Bauern erstmal dessen bewusst werden, der Treibhausgase, und Geld hilft dabei. Ich meine, alle kennen das Problem, aber jetzt müssen sie es eben einberechnen in ihre Kalkulation und in ihre Bilanzen und dann natürlich versuchen, diese in Anführungszeichen unnötige Steuer zu vermeiden. So, in der Landwirtschaft geht das nur bis zu einem gewissen Grad. Das muss man auch wirklich sagen. Wenn man einen Viehbetrieb hat mit Rindern, der einzige wirkliche Weg, die Emissionen zu verhindern, ist die Rinderhaltung zu beenden.
Ja, oder zumindest deutlich zu reduzieren. Ne?
Genau, und da gibt's dann so Futterzusätze für Rinder, aber das ist alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das andere ist aber eben zum Beispiel mit den biologischen Abfällen anders umzugehen und die nicht einfach aufs Feld zu werfen, sondern eben daraus Biogas zu machen, sie zu verstromen, solche Sachen. Und die Idee ist, dass der Bauer sozusagen anfängt, alle seine Prozesse unter diesem Maßstab nochmal durchzugehen und zu gucken, wo kann ich hier Treibhausgase einsparen, damit er weniger zahlen muss. Mhm. Und das ist der Anreiz, ne?
Ja, und nur so funktioniert's, ne? Ich fand das ja auch ganz spannend. Neulich gab's eine große Studie, da haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ich glaube, 1500 Klimaschutzmaßnahmen weltweit untersucht und 63 nur gefunden, die wirklich erfolgreich waren, die wirklich einen Effekt hatten. Und dreimal darf man raten, was das für Maßnahmen waren. Das waren halt im Grunde vor allem preisliche Maßnahmen, wo irgendwo Klimaschädlichkeit Geld gekostet hat. Und das ist ja hier ein ähnlicher Gedanke, ne? Dass also klimaschädliches Wirtschaften einfach teurer wird und Betriebe, in dem Fall Agrarbetriebe, einen Anreiz haben, klimafreundlicher zu arbeiten.
Ja, also wir befinden uns gerade in einem Paradigmenwechsel, glaube ich. Noch ein bisschen unbemerkt ist, aber wir fangen an, unsere Atmosphäre als Raum zu begreifen und CO2 und andere Treibhausgase als Müll. Na, also, und das ist dann eben eine CO2-Abgabe, aber eigentlich ist eine Müllsteuer. Eine Müllsteuer. Und ich sag's mal so, keine Fabrik dieser Erde würde auf die Idee kommen, ihre Industrieabfälle auf die Straße zu stellen. Natürlich bezahlen die für die Entsorgung in der einen oder anderen Form, ne? Oder können sie über den normalen Müll machen. Mhm. Und dann zahlen sie ja auch dafür. Und das ist der Weg, den gerade viele Regierungen einschlagen und wo du auch merkst, da gibt's so diskursive Verschiebungen langsam. Dass man eben sagt, naja, wenn du quasi die Atmosphäre vergiften willst, kannst du es tun, aber du musst dafür zahlen. Und irgendwann wird es so prohibitiv teuer, dass du das nicht mehr machen willst.
Ja. Das Bild mit der Müllsteuer finde ich gut. Das würden wir nicht akzeptieren als Gesellschaft. Mhm. Und genauso müssen wir im Grunde auch als Gesellschaft dahin kommen, dass wir es nicht akzeptieren, dass das CO2 einfach kostenlos in die Luft geblasen wird. Was ich ja mit am spannendsten finde, wenn man nach Dänemark blickt, ist, die Frage, wie hat es die Regierung eigentlich geschafft, dieses gigantische Paket durchzusetzen? Ne? Also man schaut hier nach Deutschland, die Ampel knickt vor protestierenden Landwirten ein. Und in Dänemark hat die Regierung es geschafft, wie du gesagt hast, als erstes Land der Welt überhaupt eine CO2-Abgabe für die Landwirtschaft einzuführen. Und also ich habe da keine Riesenaufstände in Dänemark mitbekommen. Wie haben die das gemacht?
Sie haben es eingebettet in einen größeren Prozess. Also ich rede jetzt zuerst mal über Dänemark und danach nochmal über die Ampel und Deutschland und was wir im Winter gesehen haben. Also in Dänemark wurde das eingebettet in einen größeren Prozess. Der begann natürlich schon vor Jahrzehnten, Dänemarks Windkraftpionier. Dort gibt es ein anderes Verständnis der Energiewende und auch des Klimaschutzes als jetzt in vielen anderen Ländern. Das jetzt einmal vorneweg geschickt, begann dann die Arbeit an diesem Gesetz, sage ich mal so kurz nach Beginn der Pandemie. Da hat Dänemark nämlich nochmal ein Klimagesetz verabschiedet, das Dänemark verpflichtet, noch schärfere Ziele einzuhalten als im Paris-Abkommen festgelegt. Also es will mehr erreichen als 1,5 Grad. Mhm. Und im Zuge dessen musste jeder einzelne Sektor des Landes eben liefern. Und dann haben alle Sektoren angefangen zu liefern und ein Sektor blieb übrig und das war die Landwirtschaft. Mhm. Und allen in Dänemark war klar, dass die Landwirtschaft auf eine gewisse Weise ein Sorgenkind ist, vielleicht wie es in Deutschland die Autoindustrie oder die Schwerindustrie ist, weil die Landwirtschaft in Dänemark extrem wichtig ist. Die ist exportorientiert, sie gehört, ich glaube, die Exportquote ist weit über 60-70%. Also das heißt, wir haben es da mit einem richtigen Wirtschaftsfaktor zu tun. Und was die dänische Regierung gemacht hat, sie hat erstmal wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Sie wusste aber weiter, sie hat einen Arbeitskreis gegründet und der hat auch geliefert. Also die haben dann in einem super breiten Konsultationsprozess erstmal Fakten gesammelt, Einstellungen gesammelt, Ideen gesammelt, Argumente gesammelt. Daraus ist ein Report entstanden und aus diesem Report entstand eine neue Arbeitsgruppe, die dann allerdings direkt am Gesetz gearbeitet hat. Und in dieser Arbeitsgruppe war die komplette Breite der dänischen Gesellschaft und auch Wirtschaft vertreten. Und das ist der Unterschied. Also da war eine Metallgewerkschaft, saß dort mit am Tisch bei den Verhandlungen über eine CO2-Steuer. Alle großen Parteien saßen mit am Tisch, die Bauern natürlich. Und dann wurde verhandelt über dieses Gesetz. Und eine Sache war die ganze Zeit klar und das ist der Schlüssel zum Erfolg von Klimapolitik ist, niemand hat zu irgendeinem Zeitpunkt gezweifelt, dass diese Steuer kommt. Oder angezweifelt, dass die Landwirtschaft etwas tun muss. Ja, und das hat dann der Bauernschaft und auch der Landwirtschaftslobby schon klar gemacht, dass sie nur noch beeinflussen kann, wie die Steuer aussieht, aber nicht mehr beeinflussen kann, dass die Steuer kommt. Und das ist extrem wichtig, weil du hast, und jetzt komme ich nach Deutschland, wir sehen das ja immer wieder, dass irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland eingeführt oder angekündigt werden und dann werden sie hintenrum wieder diskreditiert, abgeschafft, aufgeweicht. Und mit der Ampel, was wir da im Frühjahr gesehen haben, das war ja die Abschaffung des Dieselprivilegs für die, darum ging es ja, landwirtschaftlicher Diesel ist steuerbefreit oder darauf zahlt man nur ganz wenig Steuer, das sollte abgeschafft werden. Ganz ehrlich, das war ein Schnellschuss. Die haben Geld gesucht nach dem Urteil. Die mussten nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Geld finden, sind ihren Haushalt durchgegangen und haben geguckt, naja, hier können wir noch was holen und haben das über Weihnachten ohne großes Nachdenken beschlossen. Und dann haben sie ein bisschen Pech gehabt. Weil das
auch noch gerade über Weihnachten, ne, wo die ganzen Landwirte Zeit haben zum Protestieren. Ne?
Exakt.
Das hätte man dann so eine Maßnahme im Sommer verabschiedet, wären die Proteste wahrscheinlich deutlich geringer ausgefallen.
Ja, ja, da musst du zur Erntezeit musst du das machen, wenn du das machen willst. Ganz genau. Und das war dann ein bisschen unklug. Ich glaube, sie hätten es, selbst wenn sie es gewusst hätten, trotzdem gemacht, weil sie sich zum Handeln gezwungen haben. Und dann begann die Proteste. Und die sind natürlich eingebettet gewesen in noch etwas viel Größeres. Ne? Da ging es dann auch um das EU Nature Restoration Law, also auch in Europa wurde verhandelt über ein wichtiges Gesetz, deswegen wurde auch in Brüssel debattiert. Aber in Summe, was man eben sieht, ist, dass immer wieder der Eindruck erweckt wurde, dass die Landwirtschaft nicht so sich beteiligen muss am Klimaschutz wie andere Sektoren, sage ich mal. Und das ist fatal. Ich glaube, der Weg, diese Steuererleichterung da abzuschaffen über Weihnachten, das ist auch eine Katastrophe gewesen. Das war handwerklich nicht so geschickt, aber grundsätzlich ist es richtig, das Ding abzuschaffen. Sonst wenigstens erstmal dann gucken, sich nach alternativen Antrieben umschauen in den Traktoren und so weiter, ne?
Ganz anderer Weg in Dänemark, ne, wie du beschrieben hast, wirklich ein langer Prozess, wo alle mit eingebunden waren und von Anfang an klar war, auch die Landwirtschaft muss ihren Beitrag leisten zum Klimaschutz. Die Downside oder die Gefahr bei so einem großen konsultativen Prozess, wo alle mit am Tisch sitzen, kann natürlich sein, dass es dann hinterher auch keinen gibt, der es kritisiert. Ne? Also wenn man ein breites Bündnis hat für so eine Maßnahme von den Bauernverbänden bis hin zu den Umweltschutzverbänden, dann sind alle mit dabei und es gibt eigentlich niemanden mehr, der danach irgendwie vielleicht auch auf Schwachstellen hinweisen kann. Denn selbst in Dänemark kann man sagen, die CO2-Abgabe, das ist ein super erster Schritt, aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen, eigentlich ist dieser CO2-Preis zu niedrig.
Ja, also dass es niemanden gibt, der das kritisiert, mache ich mir keine Sorgen. Also nehmen wir mal in Deutschland, falls nicht übers Wochenende jemand in dieses Büro kommt und Foodwatch einfach dem Erdboden gleich macht, gäbe es schon jemanden, der das kritisiert. Und genau solche Organisationen gibt es auch in Dänemark, mit denen habe ich mich unterhalten. Mhm. Also Umweltschutzorganisation, Klimaschutzorganisation, und die kritisieren das. Genau, der zentrale Kritikpunkt ist, dauert zu lange, CO2-Preis zu niedrig. Aber das ist wirklich ein verzwicktes Thema und der Anfang ist gemacht.
Ich glaube, das ist vor allem der entscheidende Punkt. Ne? Da kommt Anfang, man nicht mehr hinter.
Genau, man kommt nicht wieder zurück hinter diesen Punkt. Ja. So, ne? Dasselbe sehen wir ja auch in Deutschland mit dem CO2-Preis. Der ist jetzt ja eingeführt, mehr schlecht als recht, um ehrlich zu sein. Aber er ist da, er muss bezahlt werden. Und jetzt ist tendenziell nur noch die Frage, wann steigt er für welche Sektoren. Aber niemand würde sagen, wir schaffen das Ding jetzt komplett ab.
Ja. Und es hat halt auch einfach eine Signalwirkung in die landwirtschaftliche Branche hinein, aber auch international. Ne? Also im Sinne von, es geht, man kann sowas durchsetzen, auch erstmal gegen die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte. Was ich ja auch spannend finde, man hört ja dann immer wieder, gerade hier aus der Bauernschaft, naja, aber so eine CO2-Steuer, wenn die nur national, also nur in Deutschland jetzt zum Beispiel eingeführt wird, das ist ja total unfair, weil in anderen Ländern gibt es das nicht. Und dann werden hier die Betriebe, die Bauernhöfe benachteiligt, die Produkte aus Deutschland werden teurer. Na toll, dann ist ja nichts gewonnen, dann importieren wir halt mehr aus anderen Ländern.
Also zwei Punkte zu diesem Argument. Das eine ist, in Dänemark spielt das Argument eine Rolle, aber ich glaube, dass es sogar zum Teil auch gewollt ist, dass die dänische Fleischexportindustrie etwas eingedämmt wird. Na, also die produzieren wirklich wahnsinnig viel.
Dänemark ist, glaube ich, einer der größten Schweinefleischexporteure der Welt. Ja? Also so ein kleines Land wie Dänemark. Ne?
Ja, und das wird bezahlt von allen im dänischen Staat, also in der dänischen Gesellschaft, weil das natürlich die Natur und das Land beeinflusst. Also so das vorneweg geschickt. Das heißt, wenn generell die Industrie etwas kleiner wird, gut. Und das Zweite ist, also gerade wenn du es so schrittweise machst, mit den 20 Euro die Tonne plus die Abschaffung, das ist irrelevant. Das ist komplett egal. Dann am Ende auf dem Weltmarkt. Weil drittens, das kannst du noch dazu kommen, nehmen wir mal an, es wird ein entscheidender Faktor, dann kannst du mit so, ohne jetzt hier die technokratische Bibel aufzumachen, mit so Dingen arbeiten wie Contracts for Difference, also Climate Contracts for Difference, Klimaschutzverträgen. Die sind sehr kompliziert ausgestaltet, aber vereinfacht gesagt, der Staat bezahlt die Differenz zwischen Herstellungspreis und Weltmarktpreis so lange, bis sich beides angenähert hat. Ja. Sowas also, könntest du auch machen, aber in Dänemark wird das auf keinen Fall kommen, weil es eben nicht, Landwirtschaft ist wichtig und systemisch wichtig, aber nicht in dem Ausmaß, wie es in Dänemark bei der Schweinefleischproduktion ist zum Beispiel.
Aber das Beispiel Stahlindustrie ist, glaube ich, nochmal interessant, das zu erklären. Also weil Foodwatch setzt sich auch seit langem für eine CO2-Abgabe auf landwirtschaftliche Produkte, vor allem auf tierische Produkte ein. Und da war das dann halt auch immer das Argument, naja, dann wird halt irgendwie das Fleisch aus, keine Ahnung, China importiert oder so. Und da ist die Stahlindustrie genau das Beispiel, dass man sagt, an der Grenze wird quasi dieser Preis ausgeglichen und dann hat man eben keinen Wettbewerbsnachteil für die heimischen Landwirtinnen und Landwirte. Also das ist ein Problem, was zu lösen ist. Das ist ein Argument, was häufig aus der Branche kommt. Naja, geht ja gar nicht, CO2-Preis hier nur auf nationaler Ebene. Doch, geht schon, wenn man eben entsprechende Grenzausgleichsmaßnahmen ergreift. Und das ist rechtlich auch im Übrigen auch mit der Welthandelsorganisation, WTO und so weiter, will jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen. Wäre das alles machbar? Wie gesagt, in der Stahlbranche wird es schon gemacht.
Also wir müssen uns darauf einstellen, dass es ein Prozess ist. Ja, also das funktioniert nicht von heute auf morgen. Also mein Plädoyer ist, sich nicht nur auf die Gesetze zu verlassen, sondern tatsächlich wir brauchen auch einen Bewusstseinswandel. Nicht nur in Europa, nicht nur in Dänemark, Deutschland, sondern tatsächlich weltweit. Wird dauern. Passiert nicht von heute auf morgen, aber nichts im Klimaschutz passiert von heute auf morgen.
Ja, und es ist einfach ein Zeichen, finde ich, in die gesamte Gesellschaft und international. Es geht, man kann auch den Landwirtschaftssektor zu mehr Klimaschutz verpflichten. Und gerade heutzutage ist es ja auch echt immer mal hilfreich, einfach auch mal ein positives Beispiel zu sehen, weil oft hat man ja auch den Eindruck, na, es geht gar nichts voran und nichts erreicht man. Und ich finde, das Beispiel Dänemark zeigt ganz so ist es ja nicht. Wir können wirklich als Gesellschaft auch was bewirken im Klimaschutz.
Das stimmt.
Insofern, Rico, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
Dankeschön.
Bis denn. Tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wie immer, ne, wenn ihr Fragen habt, gerne an podcast@foodwatch.de und
abonniert den Newsletter.
Genau, und Ricos Newsletter abonnieren. Macht's gut, vielen Dank. Tschüss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.